Den herrlichen Tag heute. Danke auch für die Gelegenheit, dass wir diesen wunderbaren Brief durchstudieren durften und dürfen. Danke, Herr, für alle Kraft, und wir beten, dass du uns auch Gnade schenkst, das rechte Verhältnis zur Obrigkeit und zu schwachen und starken Brüdern. Herr, dass wir verstehen, wie wir zu wandeln haben. Gib uns Licht, Herr, für dein Wort. Amen.
Amen.
Wir waren in Kapitel 13 und es ging über das Verhältnis zur Obrigkeit, die Verse 1 bis 7. Wir hatten gesprochen von, zuerst war der Aufruf zur Unterordnung in Versen 1 und 2, und dann die Pflichten der Obrigkeit in den Versen 3 und 4. Wir hatten davon gesprochen, die Obrigkeit hat die Pflicht, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Und sie ist Gottes Dienerin. Sie soll das Böse also rächen. Natürlich erhebt sich da die Frage, wir haben von Rächen gesprochen, wir sollen uns nicht selber rächen, die Obrigkeit rächt und so weiter. Wie sieht das aus, wenn jetzt uns von der Welt her ungerecht Gerechtigkeit geschieht, und sollen wir jetzt das gleich der Obrigkeit melden oder nicht? Oder sollen wir uns Unrecht geschehen lassen? Das hängt davon ab, und wahrscheinlich. Da muss man das ist nicht, da gibt es nicht eine 0815-Lösung. Ja? Man muss abwägen. Paulus hat in Philippi Unrecht bekommen, und dann hat er geschaut, dass dieses Unrecht in Ordnung gemacht wird, und zwar öffentlich. Die Obrigkeit muss, in dem Fall waren sogar die Beamten, die ihm Unrecht getan haben. Sie wurden zu Unrecht geschlagen und zu Unrecht ins Gefängnis geworfen, und dann hat Paulus dafür gesorgt, dass diese Vorsteher öffentlich sich entschuldigen müssen bei Paulus und bei. Und das war dann natürlich klar, dass. Die Christen, das war ein guter Start für die Christen dort, oder? Wenn die Obrigkeit zugeben muss, ja, wir haben uns hier nicht richtig verhalten. Also Paulus war das sehr wichtig, er verlässt die Stadt, aber hier bleiben Christen zurück. Und die Obrigkeit wird nicht schnell den Christen jetzt wieder weiterhin Unrecht tun, nachdem das so sehr öffentlich bloßgestellt wurde. Ja. Also, wir haben ja auch das Recht, oder nein, die Pflicht, für Gerechtigkeit zu sorgen, und wenn Böses geschieht, dass nicht Böses weiterhin geschieht. Also man muss hier, es ist in vielen Fällen gut, dass man ganz klar zeigt, hier ist Unrecht geschehen. Hier sind Sachen nicht in Ordnung gelaufen, und das muss in Ordnung gebracht werden. Die Obrigkeit ist dazu da, um Dinge in Ordnung zu bringen. Gerichtsbarkeit. War soweit. Also, Verse 5 bis 7, Konsequenzen für die Christen in ihrem Verhalten im Staat. Was bedeutet das jetzt, wenn also die Obrigkeit eine Dienerin ist und das Gute lohnt und das Böse bestraft? Verse 5 bis 7. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen. Weil die Obrigkeit für diesen guten Zweck da ist, ist es notwendig, sich zu unterordnen. Also Unterordnung ist notwendig. Erstens, ja? Unterordnung ist notwendig. Nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen dem Gewissen. Gott hat uns das aufgetragen. Wir sind nicht nur deshalb gute Staatsbürger, weil es eine Polizei gibt, die uns bestraft, sondern auch, weil wir ein reines Gewissen haben wollen. Vers 6, denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern. Also Unterordnung ist notwendig. Hier finanzielle Abgaben sind, oder wir zeigen unsere Unterordnung durch finanzielle Abgaben. Wir bezahlen die finanziellen Abgaben. Wir entrichten Steuern. Ja, ich weiß, die Steuern werden immer höher und höher. Da kann dann schon zu einer Versuchung werden, schwierig werden. Aber auch in damaliger Zeit waren die Steuern sehr hoch. Christen haben sie bezahlt. Sie waren nicht Rebellen gegen den Staat. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn sie sind Dienstleistende Gottes. Diese Menschen sind Dienstleistende Gottes, die eben hier zur Anhaltung beschäftigt sind. Gebt also allen das Geschuldete. Die Steuer, dem die Steuer gebührt, den Zoll, dem der Zoll gebührt. Die Furcht, dem die Furcht gebührt. Also finanzielle Abgaben, Furcht, also Ehrfurcht, Respekt. Wir respektieren das Gesetz, das die Obrigkeit herausgegeben hat. Ansonsten, wenn es keine Gesetze gäbe, gäbe es Anarchie. Und das wäre schlimmer. Und also Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Furcht und Respekt hier sehr ähnlich miteinander. Vielleicht Furcht, auch ein bisschen Furcht vor der Strafe, das schadet nicht. Also in der Schweiz funktioniert das. Wisst ihr, in der Schweiz fahren die Leute mit dem Auto ganz, vor allem in Zürich, ganz brav. Wisst ihr warum? Lauter Blitzkästen. Also so viele Blitzkästen habe ich nirgends gesehen wie in Zürich. Wenn ihr das nächste Mal durch Zürich fahrt, hast du auf die jeweils ganz kleine Blitzkästen. Die werden immer kleiner, das sieht man nicht mehr. Und die Leute, es funktioniert. Die Strafen sind hoch und die Leute fahren brav ihre 50 km/h. Oder 60, je nachdem, was erlaubt ist. Weitere Aufforderungen zur Liebe. Also das zu dem Staat. Und jetzt in diesem Zusammenhang gleich weiter, schreibt er gleich weiter, schuldet niemandem irgendetwas. Also nicht nur dem Staat sollt ihr etwas schuldig bleiben, auch sonst niemandem sollt ihr etwas schuldig bleiben. Hier, es geht immer noch um die Liebe. Schuldet niemandem irgendetwas, als nur einander zu lieben. Es ist eine Verbindung zu dem von vorher, ganz klar. Jetzt ist dieses heiße Thema Schulden machen. Wenn ich im Osten spreche, dann ist es auch immer sehr heiß. Im Osten machen die Geschwister noch viel schneller Schulden. Aber gut, wir machen auch Schulden ein bisschen anders. Aber ich habe hier einige Punkte mir notiert. Warum sollten Christen nicht Schulden machen? Also, eins ist klar, in 5. Mose 24, Vers 14 und 15, heißt es, dass der Tagelöhner soll gleich bezahlt werden. Das heißt, ein Arbeitgeber soll nicht dem Tagelöhner schuldig bleiben, seinen Lohn schuldig bleiben. Und es soll gleich bezahlt werden. Es steht hier, du sollst nicht bedrücken den dürftigen und armen Mietling von deinen Brüdern oder von deinen Fremdlingen, die in deinem Land und in deinen Toren sind. 5. Mose 24, Vers 14. An seinem Tage sollst du ihm seinen Lohn geben, Vers 15, und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist dürftig und er sehnt sich danach, damit er nicht über dich zu dem Herrn schreie und Sünde an dir sei. Also der Arme, der braucht sein Geld. Und die Liebe, denkt daran, dass der das nötig hat und der wird nicht erst später bezahlt, nach 3 Monaten, sondern er bekommt gleich. Vielleicht ist es auch gut, wenn man daran denkt, ja, dann möchte ich meine Sachen auch bezahlen, bald bezahlen, nicht lange hinziehen, was ich zu bezahlen habe. Also wenn ich Schulden, jetzt einige Punkte zum Schulden machen, einfach zum Bedenken, drüber nachdenken. Wenn ich Schulden mache, komme ich leicht in Abhängigkeit von den Gläubigen. Das ist so. Der, bei dem ich Schulden mache, bei dem stehe ich in einer gewissen Abhängigkeit. Der könnte mich auch unter Druck setzen dann und so weiter. Und das ist nie gut, in Abhängigkeit von Menschen zu stehen. Also das ist der erste Punkt. Schulden bringt Abhängigkeit mit sich. Dann das Zweite, wenn ich Schulden mache, dann nehme ich mir etwas, was ich nicht habe, ich lebe letztlich auf Kosten von jemand anderem. Zum Beispiel könnte ich ja Schulden machen, damit ich jetzt einen höheren Lebensstandard leben kann. Aber eigentlich lebe ich hier etwas, was ich eben nicht leben soll. Ich lebe auf Kosten von jemand anderem. Also es ist oft so, beim Schuldenmachen kann es sein, dass man auf Kosten von jemand anderem lebt. Nicht immer. Es gibt natürlich auch den Fall, dass man in große Not kommt. Ja? Man muss die Eltern versorgen und die Eltern brauchen jetzt eine Operation. Ich habe das Geld nicht, jetzt muss ich mir Geld bauen, damit ich damit die operiert werden können. Ich muss dann wählen zwischen dem Übel Schulden machen und dem Übel die Eltern sterben lassen. Da muss man das geringere Übel wählen. Das ist klar. Ein Bruder hat mich gefragt in Moldawien, das war richtig seine Situation. Er sagt, ja klar, dann musst du, es geht nicht anders, oder? Man hat Geschwister, die einem dann helfen und einfach auf andere Weise, das Liebe auf andere Weise ausgeübt wird. Das kann es auch geben. Also, der weitere Punkt, wenn ich Schulden mache, rechne ich damit, dass es mir wirtschaftlich immer so geht wie bisher und ich nehme mir etwas auf Kredit und ich zahle dann den Kredit schön langsam ab, aber rechne damit, dass ich immer meine Arbeit habe, dass es so weitergeht wie bisher, ja? Dass ich in einer Situation bin, dass ich schon langsam das zurückbezahlen kann. Aber schwierig wird es dann, wenn diese Situation aufhört, wenn ich meine Arbeit verliere oder so, wie will ich dann jetzt bezahlen? Dann komme ich in große Not. Und mache auch den anderen, von dem ich mir dann das Geld geborgt habe, bringe ich vielleicht auch in Not. Wenn es die Bank ist, dann nicht, aber wenn es ein Bruder ist oder jemand anderes. Wenn es die Bank ist, dann komme ich in Not. Also man sollte sich das gut überlegen. Wenn ich bei einem Bruder einen Kredit aufnehme, den ich in nächster Zeit nicht zurückbezahlen kann, ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt bezahlen kann. Ich weiß ja nicht, ob ich immer gesund bleibe in nächster Zeit. Wenn ich also bei einem Bruder einen Kredit aufnehme, den ich in nächster Zeit nicht zurückbezahlen kann, dann setze ich ihn in eine schwierige Situation, oder? Denn er hat mir das geliehen und jetzt, ja, jetzt kann ich es nicht bezahlen, jetzt muss er mir es schenken, oder? Er muss damit rechnen, dass er das Geld nicht zurückbekommt und zurückfordern, das ist ja nicht gerade das, er soll ja nicht gerade das Geld vom Bruder zurückfordern. Dann setze ich ihn in die Lage, dass er mir das jetzt schenken soll. Gib jedem, der dich bittet, ja, okay, ich gebe dir, ich fordere nicht zurück. Das ist schwierig. Kommt der andere Bruder, von dem ich das Geld geliehen habe, in schwierige Situationen. Neulich hat mich jemand gefragt, ja, da kam jemand, der sagte, borg mir Geld, ich brauche es für dies und jenes, das Auto ist kaputt gegangen oder so, und ich brauche jetzt ein neues Auto und borg mir das Geld. Und er sagt, Geld hätte ich schon, aber wenn ich ihm das gebe, ich habe Schwierigkeiten. Dieses Geld hätte ich eigentlich jemand anderen versprochen, meinem Sohn, für etwas. In ein paar Monaten braucht mein Sohn dieses Geld. Und wenn ich es jetzt diesem gebe, und der hat zwar gesagt, er gibt es zurück, aber ich weiß, er ist arm. Wie will er mir das zurückgeben? Und wenn er es zurückgibt, dann wird er dann in größere Schwierigkeiten kommen wahrscheinlich. Jedenfalls, er hat dann sich entschieden, er gibt es ihm nicht. Ja, also jedenfalls, Schulden machen ist so eine Sache. Noch ein Punkt. Wer Schulden macht, beraubt sich der großartigen, seligen Erfahrung, einen Gott zu erleben, der Gebete erhört. Man rennt schnell zu irgendjemandem und leiht sich und borgt sich, oder man geht zur Bank und borgt sich, aber man geht nicht zu Gott und fleht zu ihm. Georg Müller ist mir ein wunderbares Vorbild in dieser Sache. Als Georg Müller Waisenhäuser baute, hat er nicht einen Kredit von der Bank genommen, sondern sie haben gebetet, bis sie das Geld hatten, und dann haben sie die Häuser gebaut. Heute geht man nicht mehr nach diesem System. Heute geht man einfach zur Bank. Früher ging man zu Gott. Sind nicht alle einverstanden, oder schon? Es ist schwierig, ich gebe das zu. Aber wir leben in einem Finanzsystem, das genau so aufgebaut ist, dass wir viele Schulden machen sollen. Das ist, Als ich mich befasst habe mit unserem Finanzsystem vor einem Jahr, da habe ich, vor über einem Jahr, da habe ich zum Staunen begonnen. Henry Ford hat einmal gesagt, es ist überaus gut, dass die Bürger unserer Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Denn wenn sie es täten, dann glaube ich, gäbe es eine Revolution vor morgen früh. Er hat schon gewusst, was da für ein Geldsystem da ist. Papiergeld durch nichts gedeckt, nicht durch Gold gedeckt, reines Papiergeld, reines, und jedes Geld, was genommen wird, jedes Kreditgeld, also jedes Geld, das neu geschaffen wird, ist Kreditgeld. Das heißt, wenn man sich bei der Bank einen Kredit nimmt, dann ist das ein geschaffenes Geld. Ja? Die Bank stellt Geld her aus dem Nichts und verlangt dann und fordert. Alles, was auf Kredit aufgenommen wird, ist ein Geld, das die Bank nicht von irgendwo her nimmt. Ja? Das ist Kredit, das ist geschaffenes Geld. Das darf sie sich sozusagen von der Nationalbank geben lassen. Es ist geschaffenes Geld aus dem Nichts. Alles Kreditgeld ist geschaffenes Geld aus dem Nichts. Und das fördert die Inflation. Das heißt, es wird Geld vermehrt. Und wenn Geld vermehrt wird, dann wird das Geld weniger wert, weil es nicht gedeckt ist. Fördert die Inflation. Und dadurch fördert man ein schlechtes Geldsystem. Und wir werden aber dazu erzogen, immer Kredite zu nehmen, möglichst viel Schulden zu machen. Und das, irgendwann muss die Rechnung bezahlt werden. Irgendwann muss die Rechnung bezahlt werden. Und wer wird die bezahlen? Ja, Staatsbankrott gibt es dann. Ja. Und wer ist der Staat? Das Volk kommt dran. Alle kommen dran. Das ist unser Geldsystem. Also es ist gut, wenn man das weiß, dass man ein bisschen... Bitte? Hallo, jemand da? Aber das ist so. Ja? Ja, ich kann euch das kurz vorlesen. Nur nebenbei. Ich habe mir das hier notiert. Banken verleihen nicht Geld, das andere den Banken anvertraut haben. Das verliehene Geld stammt weder aus ihren Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern aus dem Versprechen des Schuldners, es zurückzuzahlen. Die Bank darf das Volumen des Kredits erschaffen und auf das Konto des Schuldners buchen und dafür Zinsen verlangen, für Geld, das sie nie hatten. Die verlangen Zinsen für Geld, das es nie gab. Das heißt, wir unterschreiben und wir verpflichten uns, den Kredit zurückzuzahlen, abgesichert durch die Güter, die wir als Sicherheit angeben, im Falle der Insolvenz. Unsere Unterschrift ist ein Schuldschein, der einen echten Wert darstellt. Und dieser Wert ist genau das Geld, das der Schuldner gegen seinen Kredit tauscht. Dieses Geld aber hat die Bank aus dem Nichts erschaffen. Das bedeutet, Geld wird durch Schuld erzeugt. Durch Kredit erzeugt. Nun bedeutet aber ein Kredit in der echten Welt, dass ein Geber etwas zu verleihen haben muss. Aber in der künstlichen Welt des Geldes darf mein Versprechen, der Bank das Geld zurückzuzahlen, das ich nicht habe, dieses Versprechen, das darf als Geld verbreitet werden. Und die Menschen akzeptieren dieses Versprechen als Geld. Ohne den Schuldvertrag, den ich als Kreditnehmer unterschrieben habe, hätte die Bank nichts zu verleihen. Es ist rein erschaffenes Geld aus dem Nichts, Kreditgeld. Ja. Also das nur nebenbei. Also Schulden machen ist so eine Sache. Wenn Sie das nächste Mal zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen, denken Sie dran, bitte. Die Frage ist dann, wie lange bleibe ich schuldig, oder? Wenn ich sage, borg mal bitte das Auto, ja, und ich gebe es dem Abend wieder zurück, das ist eine andere Sache, als ob ich Kredit aufnehme für die nächsten 10 Jahre. Ja? Da bleibe ich aber schuldig. Da lebe ich also auf Kosten von jemandem, lebe ich hier. Darum geht es. Gut. Also wir sind schuldig, aber einander zu lieben. Das sind wir schuldig. Darum geht es. Das stehen wir immer einander in Schuld. Das heißt, ich bin in eurer Schuld. Jeder ist in der Schuld des anderen, weil wir Knechte sind voneinander. Wir dienen. In Kapitel 14 werden wir dann noch davon lesen, dass wir Knechte Christi sind und dass wir deshalb einander auch dienen und dienen sollen. Galater 5, Vers 13. Durch die Liebe leistet einander Sklavendienst. Durch die Liebe dienet einander, steht sonst. Aber hier haben wir das Wort douloio. Durch die Liebe leistet einander Sklavendienst. Galater 5, Vers 13. Wir dürfen einander dienen wie Sklaven, wie ein Sklave dem Herrn. Und der andere wieder dem anderen auch wieder wie ein Sklave dem Herrn. Jesus Christus ist unser Herr letztlich, aber wir dienen so wie Sklaven. Wir tun einfach. Wir erwarten nicht Geld für unseren Dienst. Für keinen Dienst. Dienst im Werk des Herrn, egal was wir tun, wo wir tun. Wir erwarten nicht Geld. Ich fahre nach Moldawien. Ich erwarte kein Geld für den Dienst dort. Wir nehmen Geld hin vielleicht für die Geschwister. Wir dienen einfach. Und wo auch immer. Kolosser 3, Vers 14. Zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wenn ihr das königliche Gesetz nach der Schrift ausführt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, tut ihr wohl. Jakobus 2, Vers 8. Ja, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst liebte. 1. Johannes 4, Vers 19. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns. Sehr oft ist von der Liebe die Rede, weil sie ist das Zentrum, die Substanz der Beziehung. Liebe hat zu tun mit Geben. Und das Schuldigbleiben hat zu tun mit Nehmen, oder? Wir nehmen und bleiben dann schuldig, wenn wir was anderes noch. Ja, wir sollen nicht was anderes nehmen, sondern beim Lieben, da bleiben wir schuldig und wir sind schuldig zu geben. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Also Paulus, wir merken, wie Paulus hier die Liebe betont in diesen ganzen Kapiteln 12 und 13 bis jetzt.
Das heißt, ja. Diese Gegenüberstellung heißt, ich darf niemand etwas schuldig bleiben, außer der Liebe, da darf ich schuldig bleiben.
Da soll ich, da bin ich sowieso nicht nur schuldig, da bin ich. Da bin ich immer schuldig. Das heißt, da kann ich nie, das kann ich nie abzahlen. Bin ich immer hinten nach. Vers 11 bis 14, die Motivation zur Liebe. Wir wissen um die Zeit. Die rechte Motivation zur Liebe, das Wissen um die Zeit. Dieses, da ihr um die Zeit Bescheid wisset. Wir wissen Bescheid um die Zeit, in welcher Zeit wir sind. Nämlich, dieses, da ihr über die Zeit Bescheid wisst, dass die Stunde schon da ist, dass wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, denn nun ist unsere Rettung näher, als da wir glaubten, da wir gläubig wurden. Also, beachtet dieses, was ich jetzt gesagt habe, da ihr doch wisst, um die Zeit. Was wissen wir in Bezug auf die Zeit? Was wissen wir? Nun, er sagt, wir wissen, die Stunde ist da, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Die Zeit ist da, dass wir hellwach sein sollen. Es ist eine Zeit gekommen, wo wir nicht schlafen dürfen, meint er. Wir sollten sehr wach sein. Warum? Ja, denn jetzt ist unser Heil näher als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden. Wir sind mit jedem Tag näher an unserem endgültigen Heil. Hier geht es um die Vollendung des Heils. Wir sind mit jedem Tag, gehen wir näher. Wisst ihr, es gibt Leute, die werden mit jedem Tag trauriger. Sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder einen Tag älter oder ein Jahr älter. Und dann werden sie trauriger, anstatt dass sie sich freuen. Jeder Tag ist eine gute Botschaft. Ein Tag näher dem Herrn. Ja. Dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, denn nun ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen, da wir glaubten. Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Die Nacht, die Zeit, jetzt wird wie eine Nacht verglichen und der Tag ist der Tag des Heils, wenn das Heil vollendet sein wird. Weil auch der Messias wiederkommen wird. Lasst uns also die Werke der Dunkelheit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Denn jetzt kommt gleich der Tag. Und wir wollen mitten in der Dunkelheit Waffen des Lichtes haben und die Werke der Dunkelheit abziehen. Also was heißt das? Werke der Dunkelheit, das nennt er hier Schmausereien, ausartende Feiern, Trinkgelage, fremde Ehebetten, Ausschweifungen, Streit und Eifersucht und so weiter. Diese Dinge sind abzulegen. Und was ist anzuziehen, anzulegen? Die Waffen des Lichts. Es geht um einen Kampf. Waffen des Lichts. Andere Übersetzungen haben Werkzeuge des Lichts, aber zu der damaligen Zeit war dieses Wort, das heißt entweder Waffen oder Werkzeuge, aber Kittel sagt, zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesu Christi, hat man das hauptsächlich für Waffen gebraucht, dieses Wort. Nun, lasst uns wie am Tage wandeln mit Anstand. Lasst uns wie am Tage wandeln mit Anstand. Das heißt, wir nehmen diese Lebenshaltung heute vorweg, die wir dann in der Ewigkeit haben. Denn jetzt ist noch Dunkelheit, oder? Aber weil wir Kinder des Lichts sind und weil wir in Richtung Tag gehen, deshalb haben wir jetzt schon die Waffen des Lichts und wir leben schon so, wie man am Tage wandelt, wie man im Lichte der Ewigkeit eben wandelt. Und so leben wir heute, obwohl wir noch mitten in der Dunkelheit drinnen sind, leben wir als Licht. Lasst uns wie am Tage wandeln mit Anstand. Jetzt ist die Frage, ja, was ist Anstand? Er setzt es voraus, dass die Christen wissen, was sich gebührt, was sich geziemt, was anständig ist. Weil er weiß, die lesen die Bibel. Und hier erwähnt er nur ein paar Dinge. Aber das wird davon ausgesetzt, dass er weiß, Christen wissen, was sich geziemt. Und wir wissen es vielleicht manchmal nicht mehr, dann müssen wir die Schrift wieder lesen. Was geziemt sich, Herr? Dann fragen wir den Herrn und studieren. Also nicht in Schlemmereien, in ausgelassenen Feiern und Trinkgelagen, nicht in Beischläfereien oder fremden Ehebetten, nicht in Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Wir leben also nicht nach den Lüsten des Leibes. Wir leben nicht für den Leib, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Jetzt zeigt uns, was Anstand heißt. Anstand wird also definiert. Der Anstand ist die Art von Jesus Christus. Anständig sein heißt, so wie der Herr Jesus Christus. Ihn ziehen wir an als Kleid, das heißt, ihn tragen wir zur Schau, oder? Wir gehen zum Kasten und suchen uns das beste Kleid. Ah, Christus, das ist das schönste Kleid. Dann ziehe ich jetzt an. Ja. Und dann tragen wir den zur Schau. Er ist der Maßstab für das, was Anstand ist. Das heißt, wir schauen in die Schrift hinein und wir wollen so werden wie er. Das ist anständig. Also wenn wir das nächste Mal zu den Kindern, zu jemandem sagen, benimm dich anständig, dann wissen wir, was wir meinen. Benimm dich so wie Jesus Christus. Du kannst auch sagen, benimm dich so wie ich, und ich benimm mich so wie Jesus Christus. Der Paulus hat es gesagt. Er sagt, lebt so wie ich, ahmt mich nach, schaut mich an, wie mache ich es? Und ich mache es so wie Christus. Also, das ist eine Herausforderung. Lebe ich so wie Christus? Oh. Das ist eine Herausforderung, dass wir selber, so wie Jesus Christus leben, dass wir den anderen sagen können, lebe auch so wie Jesus Christus. Also im Charakter meine ich, ja? Meint Paulus auch. Im Charakter, in der Liebe, in der Demut, im Eifer, in der Wahrheit, in der Freundlichkeit, in der Geduld, in der Sanftmut. Sind dazu Fragen oder Gedanken?
Warum steht jetzt hier in der Gegenklammer das Wort gedanklich
in Vers 14? Ah, ja, den Vers 14 habe ich noch gar nicht, danke. Und trefft nicht Vorkehrungen für die Lüste des Fleisches. Trefft nicht innerlich Vorkehrungen für die Lüste des Fleisches. Vorkehrungen treffen. Jetzt muss ich das griechische Wort nachschauen. Moment bitte. 13. Ja. Also, es geht hier um das Wort proneuern, proeste. Also, das Wort heißt eine Vorkehrung treffen im Sinn. Neuer ist der Nous, da steht der Nous drinnen. Der Nous ist der Sinn, mit dem wir denken. Also, wir sollen Vorkehrungen treffen in unseren Gedanken, aber und zwar nicht solche, dass die Lust des Fleisches aufwacht. Ja. Wir sollen also dazu sehen, darauf bedacht sein. Wir sollen sorgen für das Fleisch, aber nicht auf eine Weise, dass böse Begierden erregt werden oder befriedigt werden. Wir sollen Vorkehrungen treffen, eben nicht für die Lüste des Fleisches. Tragt nicht Sorge für das Fleisch oder nehmt nicht so Bedacht auf das Fleisch, dass ihr seine Lüste erregt, ja, in dem Sinne. Das heißt, es beginnt wieder mit den Gedanken. Es beginnt mit den Gedanken und dann führt es dann zu Handlungen. Wir haben das schon öfters bei Paulus gesehen. Das ist ja auch die Lust, ja. Wie beginnt die Lust? Die Lust beginnt ganz klar, ich stelle mir etwas vor. Entweder schießt mir der Gedanke in den Kopf oder ich sehe etwas über die Augen und kommt es in die Gedanken, ah ja und so weiter. Und dann erst erregt sich etwas in mir. Jakobus sagt, die Lust empfängt. Es ist wie eine Geburt, oder? Zuerst kommt die Empfängnis, dann kommt die Geburt. Es ist Jakobus 1, Vers 16 vielleicht. Jakobus 1, Vers 15. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Jeder wird versucht, wenn er von der eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Es beginnt in den Gedanken und dann erregt sich der starke Drang in mir, ich möchte die Lust des Leibes und dann gebe ich der Lust des Leibes nach und sündige. Deshalb sollen wir Acht geben auf unsere Gedanken. Christus anziehen und nicht für das Fleisch leben. Askese ist eigentlich auch sehr fleischlich. Askese ist die andere Seite des Fleischlichen. Der Askese ist aus eigener Kraft und eigener Weisheit und eigene Dynamik sich jetzt zusammenreißen und sich jetzt selbst eine Religion machen. Von Askese spricht der Apostel Paulus im Kolosserbrief, in Kapitel 2, vielleicht sollten wir das kurz betrachten. Kolosser 2. Vers 20. Wenn ihr also zusammen mit dem Christus den elementaren Dingen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch wie in der Welt lebende Satzungen auferlegen? Fasse das nicht an, koste das nicht, berühre das nicht. Dinge, die alle durch den Gebrauch der Verderbnis anheimfallen, nach menschlichen Vorschriften und Lehren, welche den Ruf von Weisheit haben, in einer vorgegebenen Frömmigkeitserweisung und in einer Demut oder in einer Niedrigkeitsgesinnung, falsche Demut, ja, und in schonungsloser Behandlung des Leibes. Hier, eine schonungslose Behandlung des Leibes. Die sind aber nicht von irgendwelchem Wert, sondern dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Interessant. Sie sind hart gegen sich selbst, oder? Gegen den Leib hart, aber um sich innerlich zu befriedigen. Ja, ah, ich habe es geschafft. Ja. Es geht letztlich so um die Befriedigung der Eigenkraft, der Eigendynamik, des Eigenen. Das Fleisch kann in zweierlei Hinsicht, es gibt zwei Richtungen beim Fleisch. Das eine ist in die Richtung nach der Lust leben, ausleben lassen, alles ausleben, alle Triebe leben lassen. Und die andere Richtung ist eine selbstgemachte Askese und sich dadurch selbst eine eigene Religion schaffen, durch die man sich bei Gott angenehm machen möchte oder bei irgendeiner Religion angenehm machen möchte. Also hier geht es nicht um Askese in Römer 13 am Ende. Er sagt, es sollte nicht, natürlich müssen wir für das Fleisch sorgen. Unser Fleisch im Sinne von unser irdisches braucht zum Beispiel Schlaf und braucht was zu essen und so weiter. Und wir freuen uns, wenn wir was essen und wir haben Lüste, aber die müssen unter Gottes Zucht kommen. Alles muss in Abhängigkeit von Gott bleiben. Es möchte sich gern selbstständig machen, es möchte gern dann sich unabhängig von Gott machen. Und das ist ja das Problem. Unsere Lüste sind pervertiert ins Unabhängigkeit von Gott und ins Maßlose, oder? Gerade das trifft nicht so Vorkehrungen, sozusagen, dass die Lüste erregt werden. Die bösen Begierden jetzt. Es gibt ja gute Begierden auch. Gute Begierden heißt die Begierden nach dem Göttlichen und Begierden nach dem, was Gott will und so weiter. Das Verlangen nach, wenn das Verlangen in die richtige Richtung zieht. Ja, die richtige Richtung zieht. Aber hier geht es nicht darum. Hier geht es also darum, dass man dem Fleisch einfach dann nach der Lust des Fleisches einfach das laufen lässt. Ja, jetzt gehen wir dann weiter zu Kapitel 14. Ein weiterer Punkt, es geht wiederum um die Liebe. Aber jetzt geht es um das Verhalten der Starken und der Schwachen im Glauben und ihr Vorbild. Kapitel 14 bis Kapitel 15, Vers 13. Also das ganze Kapitel 14 und die erste Hälfte von Kapitel 15 geht Paulus jetzt darauf ein, wie hat man sich zu verhalten in Bezug auf Starke und Schwache. Wie haben sich die Starken und die Schwachen zu verhalten in der Gemeinde? Unter den Christen. Es gibt zwei Gruppen von Christen hier. Die Judenchristen und die Heidenchristen. Das ist ja das Problem in Rom. Bei uns ist es vielleicht nicht Judenchristen und Heidenchristen, bei uns ist es anders. Aber bei uns gibt es auch Schwache und Starke. Hier, wir wollen ja diesen Text zuerst hier auslegen, darlegen. Hier geht es um Schwache. Der Schwache ist Gemüse, heißt es in Vers 2. Der Schwache isst Gemüse, das heißt, er isst kein Fleisch, weil er sich ein schlechtes Gewissen macht beim Fleischessen, gewisses Fleisch, Opferfleisch oder Schweinefleisch oder sonst etwas. Der Schwache, der isst einfach Gemüse und der Starke, von den Starken redet er, wir die Starken in Kapitel 15, Vers 1 zum Beispiel, ja, das sind die anderen, ja, die haben kein Problem, Fleisch zu essen. Der Schwache, der hält gewisse Tage, Der Starke, der hat kein Problem, der hat alle Tage gleich. Also schwach und stark, das sind hier Ausdrücke, die natürlich schon ein Urteil abgeben. Ja? Das heißt, man möchte ja nicht der Schwache sein, man möchte der Starke sein, oder? Jeder von uns möchte der Starke sein, auf der Seite, nicht auf der schwachen Seite. Da muss ich mich selber fragen, ja? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Zu den Starken oder zu den Schwachen? Paulus unterscheidet hier von zwei Glauben. Der eine sind schwach im Glauben, also zwei Zustände in Bezug auf den Glauben. Die einen sind schwach im Glauben, Kapitel 14, Vers 1, die Schwachen im Glauben, die sollen wir annehmen. Es geht also um Leute, die glauben.
Das ist ja aber nicht das Gleiche, wie einen schwachen Glauben zu haben, sondern ein schwacher im Glauben ist auch ein bisschen.
Ganz wichtig. Alle sind im Glauben, alle glauben an den Herrn Jesus Christus, leben aus der Gnade, alle sind Christen, aber es gibt jetzt, sie sind in ihrer Glaubensbeziehung, sind sie auf einem Punkt hin schwach. Und es geht hier um diesen Punkt, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, oder Tage halten. Es geht hier um ein ganz gewisses Thema. Hier war das ein Problem unter Judenchristen und Heidenchristen. Bei uns ist das wahrscheinlich kein so ein großes Problem. Wir haben wohl vielleicht anderswo Probleme. Und hier sind die Gefahren. Wir werden dann gleich lesen. Hier sind zwei Gefahren in zweierlei Richtung. Die eine Gefahr, dass wir Leistungen auf dieselbe Stufe stellen wie den Glauben. Es ist die eine Gefahr, also dass man praktisch mehr nach Leistungen lebt und nicht nach Gnade. Die haben wir alle, die Gefahr. Das ist nicht nur bei den Römerchristen gewesen. Wir meinen, wir müssen ganz bestimmte Dinge leisten und dann machen wir Eindruck auf Gott, wenn wir das geleistet haben, dann das gefällt Gott. Und dann leben wir, dann richten wir uns nach dieser Leistung aus, statt nach der Person Jesus Christus. Wir hatten das in Römer 8 schon. Das ist die eine Gefahr. Dann gibt es aber auf der anderen Seite eine andere Gefahr. Das ist die, dass wir einfach gar nicht gehorchen, oder? Wir nehmen es locker. Die Gefahr, dass wir äußerlich glauben, aber die Sache nicht wirklich ernst nehmen und nicht wirklich gehorchen. Wir sagen, ja, wir sind schon gehorsam, aber wir nehmen die Sache nicht ernst. Darum geht es hier nicht im Römer. Und die erste, hier geht es vor allem um diese erste Gefahr. Da gibt es gewisse Leute, die Leistung auf die gleiche Stufe stellen wie die Gnade. Also, sie wollen leisten. Sie wollen leisten und dadurch irgendwie bei Gott was zeigen. Schau Gott, wir sind treu. Also, jetzt schauen wir uns diese an. Vielleicht ein Beispiel, dass das klar wird. Es gibt Leute, die machen Druck mit dem Essen, oder? Ja, wenn ich ein guter Christ sein will, dann darf ich das nicht essen. Ja, darf ich kein Schweinefleisch essen oder so weiter. Und dann macht man sich ein Gewissen, schlechtes Gewissen würde, wenn man schon mal Schweinefleisch essen würde, macht man sich ein schlechtes Gewissen. Man lebt nach dieser Vorschrift. Ja? Das Gewissen ist noch irgendwie falsch geprägt. Auf der anderen Seite aber gibt es Christen, die sagen, nein, ich bin total frei. Ich kann essen, was ich will. Aber ich esse kein Schweinefleisch. Weil ich meine, für mich persönlich esse ich kein Schweinefleisch. Oder schaue ich, dass ich wenig Schweinefleisch esse, weil das ist nicht das gesündeste Fleisch. Und ich möchte meinen Körper nicht gerade unbedingt mit nur lauter ungesunden Sachen ernähren. Ja. Also ich möchte schauen, dass ich dem Herrn möglichst, dass ich nicht krank werde, ja, dass ich gesund bleibe, dass ich ihm dienen kann. Ja. Das ist aber ganz andere Haltung, oder? Das hat gar nichts zu tun. Das ist ja einfach aus Liebe zum Herrn verzichte ich auf. Ich brauche nicht jeden Tag diese Tafel Schokolade essen. Ja? Ich weiß, das ist nicht so gerade das Gesündeste. Bitte.
Das ist vielleicht Ihr Problem. Das Problem ist heute vielleicht nicht nehmen wir an Alkohol. Es gibt viele, die sagen, oh, ich habe Alkohol nicht gemacht.
Ja, da wird die Sache ein bisschen komplizierter gleich. Aber ich würde so sagen, wir gehen jetzt zuerst mal den Text entlang, schauen die Prinzipien an und dann versuchen wir zu übertragen auf unser, was passt, was ist parallel für heute, für die Situation und was ist nicht parallel. Denn ich habe gemerkt, dass manche Christen das dann auf alles Mögliche ummünzen, also eine Parallele ziehen, die aber nicht gilt. Ja? Also zum Beispiel Schweinefleisch essen, hier geht es um Schweinefleisch essen und jetzt das Thema Alkohol trinken. Ja? Das ist je nachdem, wie viel Alkohol man trinkt. Zum Beispiel in Russland ist ja, die können ja gar nicht umgehen mit Alkohol. In Amerika ist Alkoholtrinken absolut verboten. Ja? Und in Russland, ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch absolut verboten. Jetzt ist die Frage aber, ja, gibt es ein Zwischending? Ja? Der Herr Jesus hat manchmal etwas getrunken, aber er hat nicht viel getrunken. Also wir müssen da, ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Meinungen hier sind, hoffentlich trete ich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen, jedenfalls, wir müssen Acht geben, ja, machen wir zuerst den Text durch, dann versuchen wir einige Beispiele. Jetzt aber machen wir zuerst die Pause. Und dann gehen wir Text an.
Meinungen zu führen. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, aber der Schwache isst Gemüse. Wer isst, verachte nicht den, der nicht isst. Und wer nicht isst, urteile nicht über den, der isst. Denn Gott nahm ihn vorbehaltlos an. Wer bist du, der du über einen fremden Hausknecht urteilst? Er steht oder fällt vor dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. Der eine urteilt, ein Tag sei vor einem anderen Tag. Der andere aber urteilt, jeder Tag sei gleich. Und jeder habe im eigenen Denksinn volle Gewissheit. Wer den Tag beobachtet, beobachtet ihn den Herrn. Und wer nicht den Tag beobachtet, beobachtet ihn den Herrn nicht. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn beides. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn. Und auch wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Also, wenn wir leben und auch wenn wir sterben, sind wir des Herrn. Denn hierzu auch starb Christus und stand auf und lebte wieder, damit er über Tote und auch Lebende Herr sei. Du aber, was urteilst du über deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Denn es ist geschrieben, so wahr ich lebe, sagt der Herr, mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott Lob bekennen.
Bis Vers 13.
Denn wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns also nicht mehr übereinander urteilen, sondern urteilt lieber dieses, dem Bruder nicht einen Anlass zum Stolpern in den Weg zu legen oder einen Fallstrick.
Danke. Ich habe hier folgende Einteilung. Erstens, das ist diese Verse 1 bis 13, der Apostel fordert zu Verständnis füreinander auf, zur Annahme. Und dann zweitens, die Verse 13 in der Mitte bis 21, der Apostel fordert zur Liebe auf, zu sorgfältigen Umgang miteinander. Verständnis, dann Liebe. Und das dritte, in Versen, letzter Vers von Kapitel 14, also letzte zwei Verse von Kapitel 14, Vers 22 und 23, plus die Verse 1 bis 13 von Kapitel 15, gibt der Apostel Hilfen, der Apostel bietet Hilfen an für das Verhalten aller. Gehen wir mal zu den ersten 13 Versen. Der Apostel fordert auf zu Verständnis füreinander und zu gegenseitiger Annahme. Das Erste, was wir hier lesen, ist die Aufforderung, einander annehmen. Nehmt den Schwachen im Glauben, nehmt an, nehmt vorbehaltlos an, hier. Also Christen sollen einander annehmen, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen haben in Bezug auf, was darf ich und was darf ich nicht oder was ist gut oder nicht. Das Gewissen, wir haben ja ein Gewissen. Und jeder Christ hat ein, das Gewissen eines jeden Christen ist geprägt. Entweder ist es ganz richtig geprägt oder ein bisschen leicht falsch gepolt, geprägt, oder es ist also entweder zu liberal oder zu wenig liberal, zu konservativ, wenn es überhaupt gibt. Ja. Jedenfalls, es gibt hier unterschiedlich geprägtes Gewissen. Das ist klar. Zum Beispiel bei den Juden war das Gewissen so geprägt, dass man kein Fleisch, also es geht hier um spezielles Fleisch, ja, Schweinefleisch oder Fleisch von unreinen Tieren oder Opferfleisch, das darf man nicht essen. Und wir machen es jetzt mal, wir gehen jetzt genau auf diese Probleme ein, nachher müssen wir übertragen, wie kann man das anwenden auf heute? Das ist der schwierigere Schritt. Aber zuerst müssen wir ganz klar verstanden haben, was der Text sagt, bevor wir übertragen können auf uns. Wen spricht Paulus an zuerst? Klar, er spricht die Starken an, oder? Er sagt zu den Starken, sie sollen die Schwachen annehmen. Also der Schlüssel liegt hier einmal bei den Starken. Bei ihnen liegt die Initiative. Sie müssen den ersten Schritt tun. Und der Schritt heißt hier annehmen. Annehmen, aber nicht um Auseinandersetzungen zu führen über unterschiedliche Meinungen. Nicht über die Gewissensbedenken der anderen zu Gericht zu sitzen. Sondern wirklich annehmen. So wie sie sind, zuerst einmal annehmen. Alles, was der Apostel hier sagt, hat Vorläufigkeitscharakter. Ganz wichtig. Es geht hier nicht um etwas, so ist es und so ist es die nächsten 100 Jahre. Ja. Die einen meinen immer noch, es ist Schweinefleischessen verboten und so wird es die nächsten 100 Jahre gehandhabt. Nein. Vorläufig ist es so. Die haben ihr Gewissen so gepolt, dass Schweinefleischessen verboten ist. Vielleicht kommt sie mal dahin, dass sie von der Schrift her Klarheit bekommen und dass Schweinefleischessen erlaubt ist. Aber vorläufig handhaben wir es so. Wir wandeln nach der Liebe. Also wir nehmen sie an. Jetzt kommt das erste Beispiel, also mit dem Essen, Vers 2 bis 4. Ich habe hier meine Gliederung ein bisschen umgestellt, also für die, die jetzt die Gliederung vor sich liegen haben. Vers 1 ist die Aufforderung. Das ist Klein A. Jetzt Klein B, erstes Beispiel, das Problem des Essens. Vers 2 bis 4. Hier das Problem, der eine glaubt, alles essen zu dürfen, aber der Schwache isst Gemüse. Der Schwache meint, Gott würde das fordern, dass man kein Schweinefleisch und Opferfleisch und so weiter essen darf. Er meint, Gott fordert das. Und weil er das meint, meldet sein Gewissen auch in diese Richtung. Es ist geprägt so, und es wäre ganz falsch, den jetzt gewaltsam zum Schweinefleischessen zu bringen, oder? Vers 2 ist das Problem. Vers 3 ist die entsprechende Aufforderung. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Also wer das Schweinefleisch isst, das ist der Starke. Der Starke soll den nicht verachten, der das Schweinefleisch nicht isst. Der Starke steht in Gefahr, den Schwachen zu verachten. Achtung! Das sollen wir nicht tun, sagt der Apostel. Der Starke darf nicht sagen, ach, du bist einfach nicht so weit und du bist viel zu kritisch und zu vorsichtig und so weiter und du kannst ruhig Schweinefleisch essen. Komm, iss das Schweinefleisch und mach dir kein Gewissen draus. Nein. Oder, diese Judenchristen haben es immer noch nicht kapiert, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Das ist nicht liebevoll. Wir dürfen nicht verachten, sagt er später wieder sagen, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. In Vers 10 sagt er das dann. Was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und stehen. Also das ist der eine, die Gefahr, dass er den Schwachen verachtet, der Starke. Jetzt der Schwache, in der Mitte von Vers 3, wer nicht isst, also der Schwache, der nicht das Schweinefleisch isst, der urteile nicht über den, der isst, oder richte nicht den, der isst, denn Gott hat ihn vorbehaltlos angenommen. Jetzt kommt der Judenchrist und sagt, du darfst nicht Schweinefleisch essen. Und dann sieht er, dass es doch ist, und sagt er, dann richtet er ihn und sagt, das ist Sünde, was du machst. Ja. Das ist nicht erlaubt. So weiter. Er erlebt ja auf diese, ihm ist die Vorschrift vor Augen, oder? Und dass er das Schweinefleischessen dem Herrn nicht gefällt im Alten Testament. Und dann sagt er zu dem Heidenchristen, du bist liberal. Du bist viel zu vorsichtig. Entschuldigung, du bist nicht vorsichtig genug. Er sagt, du bist nicht vorsichtig genug. Aber der Starke ist nicht liberal. In diesem Fall ganz sicher nicht. Er ist nicht liberal. Aber der Starke hat hier eine Erkenntnis, die der Schwache noch nicht hat. Die Erkenntnis heißt, Schweinefleisch essen macht uns nicht angenehm vor Gott. Nicht essen oder schon essen. Auf Schweinefleisch verzichten ist nicht besser, da werden wir nicht besser und bei Schweinefleisch essen werden wir nicht schlechter. Wir haben Freiheit, was Schweinefleisch essen betrifft. Also, hier die Aufforderung, der Starke soll den Schwachen nicht verachten und der Schwache soll den Starken nicht richten. Dann das nächste. Es kommen einige Erklärungen. Gott hat ihn angenommen, Gott hat den Starken angenommen, vorbehaltlos. Vers 4, wer bist du, der du über einen fremden Knecht richtest oder urteilst? Wer bist du, Schwacher, Judenchrist, der du einen anderen Knecht, Hausknecht hier, richtest? Er muss es vor dem Herrn verantworten, diese Sache. Mit dem Schweinefleisch. Er muss es vor dem Herrn verantworten. Der Herr kennt ihn. Er steht oder fällt vor seinem eigenen Herrn. Jeder steht und fällt vor dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden und Gott kann ihn aufrecht halten. Also du Judenchrist musst dich jetzt nicht verantwortlich fühlen für diesen Heidenchristen, der Schweinefleisch isst. Und jetzt kommt das zweite Beispiel. Das ist jetzt Vers 5. Das zweite Beispiel geht es um die Tage. Das erste Beispiel war Schweinefleisch oder sonstiges Fleisch, Opferfleisch. Jetzt geht es um die Tage. Der eine urteilt, ein Tag sei vor einem anderen Tag. Das heißt, es sei mehr, es sei wichtiger als die anderen Tage. Der andere aber urteilt, jeder Tag sei gleich. Und jetzt sagt der Apostel, jeder habe im eigenen Denksinn volle Gewissheit. Wenn du von der Schrift her überzeugt bist, okay. Wenn du überzeugt bist, okay. Du sollst nicht ständig mit einem Fragezeichen herumlaufen. Du musst eine Überzeugung haben von der Schrift her, von der Bibel. Und jeder soll die Gewissheit haben. Es geht jetzt einmal um ein vorläufiges, wir haben jetzt eine vorläufige Meinungsverschiedenheit. Der eine sagt, alle Tage gleich, der andere sagt, nein, gewisse Feiertage sind wichtig zu halten, gewisse Sabbate und so weiter sind wichtig zu halten. Vielleicht geht es hier um die Feiertage, ich weiß es nicht. Aber das ist ja übrigens unter Christen heute auch, oder? Weihnachten zum Beispiel. Ist es Weihnachten? Sollen wir Weihnachten feiern oder nicht? Gibt es solche und solche Christen? Können wir dann bei der Anwendung dran denken. Also, das ist die Sache mit den Tagen. Dann kommt der Hinweis auf den Herrn. Paulus richtet die Gedanken auf den Herrn Jesus. Schaut, wer den Tag beobachtet, der beobachtet ihn ja dem Herrn. Einen gewissen Feiertag oder so, er hält ihn dem Herrn. Das tut er aus Liebe zum Herrn, der Judenchrist. Er hält an diesem irgendwelchen Tag dem Herrn. Und wer nicht den Tag beobachtet, wer sagt, nein, wir sind frei, wir brauchen diesen Feiertag nicht halten, der tut das auch dem Herrn. Und wer isst, der Schweinefleisch isst, der versteht sich als, ja, danke Herr, das hast du mir gegeben, ich danke dir, ich darf das zu mir nehmen und ich preise dich. Wunderbar. Der isst dem Herrn und er dankt Gott dafür. Und wer nicht isst, wer nicht Schweinefleisch isst, der Judenchrist, der sagt, Herr, ich esse nicht, weil du es nicht willst. Und er dankt Gott. Vielleicht für das Gemüse, was er isst. Und er sagt, danke, dass ich das nicht essen brauche. Ja, weiß ich nicht. Ja, ein bisschen. Ja, ich verstehe, was gemeint ist. Er isst nicht und er dankt dem Herrn. Er lebt auch in Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Wir leben ja nicht für uns selbst, sagt der Apostel. Wir leben nicht jeder für sein eigenes Leben. Nein, wir leben für den Herrn. Und hier sind zwei Christen. Der eine lebt für den Herrn und der andere lebt für den Herrn. Und sie leben nach ihrem Gewissen und sie leben von ganzem Herzen. Es geht hier nicht um Sündigen. Dass der eine bis zu wenig aufpasst mit Sündigen und der andere nimmt es nicht ernst mit Sündigen und der andere nimmt schon ernst mit Sündigen. Das ist nicht das Thema. Überhaupt nicht. Es geht nicht um das Thema Sündigen. Es geht um das Thema, hier ist eine Überzeugung. Jeder hat eine Überzeugung in seinem Gewissen. Das darf man und da sagt, nein, sowas darf man nicht. Aber beide haben diese Überzeugung aus der Bibel. Jedenfalls meinen sie das. Also keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn beides, wenn wir leben, leben wir dem Herrn und auch wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Also wenn wir leben und auch wenn wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Denn hierzu auch starb Christus und stand wieder auf und lebte wieder, damit er über Tote und auch über Lebende Herr sei. Jeder trachtet danach, Gott zu gefallen.
Das heißt dann, der Schwache weiß nicht, dass er schwach ist.
Der Schwache weiß nicht, dass er schwach ist. Der meint sogar, dass er sehr stark ist. Der meint sogar, dass er sehr, sehr treu ist dem Herrn und dass es genau das ist, was der Herr möchte. Es geht also nicht um Schwachheit in Bezug auf, ich habe da eine Schwachheit, ich weiß schon, also Charakterschwäche und ich. Nicht um das geht es. Es ist nicht das Thema Charakterschwäche. Es geht hier schwach in der Hinsicht, weil sein Gewissen falsch gepolt ist. Das ist nicht richtig ausgerichtet, das heißt, er ist nicht richtig gelehrt. Wenn er jetzt seine Meinung ändern wollte, dann müsste er zuerst von der Schrift wirklich überzeugt werden und dann erst würde sein Gewissen umgepolt werden. Aber jetzt im Moment ist er so überzeugt und meint, das ist jetzt wirklich das, was die Schrift sagt, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Und er hat ja seine Bibelverse, oder? Er kann 3. Mose 13 aufschlagen und so weiter, oder 11 bis 12, 13, kann diese Stellen, da steht das genauso drin, was man essen darf und was man nicht essen darf. Der andere, der zitiert vielleicht Markus 7, sagt, schau, der Herr hat alles reingesprochen. Alles ist rein. Alles ist reingesprochen. Wir dürfen alles essen. Jeder handelt also aus Liebe zum Herrn, Verse 6 bis 9 war das jetzt der Unterabschnitt. Jeder handelt aus Liebe zum Herrn, jeder tut, was er tut für den Herrn, Vers 6 bis 9. Und jetzt die Verse 10 bis 12. Jeder wird vor dem Richterstuhl Christi stehen und für sein Handeln Rechenschaft ablegen. Jeder. Der Schweinefleisch gegessen hat und der Schweinefleisch nicht gegessen hat, beide werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und dort werden sie Verantwortung ablegen. Du aber, Vers 10, du aber, was urteilst du über deinen Bruder? Du Judenchrist, du Schwacher, ja, Schwacher sagt man nicht, aber du, was urteilst du über deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Der Starke, oder? Warum verachtest du den? Ja, das ist der hat das nicht verstanden, oder der steckt doch voll im Gesetz drinnen, dieser, denkt er, oder? Verachtet ihn, das darf er aber nicht, er darf ihn nicht verachten, das entspricht nicht der Liebe. Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus stehen, denn es ist geschrieben, so wahr ich lebe, sagt der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen, Lob bekennen. Dann wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Schlussfolgerung oder Schlussaufforderung? Lasst uns also nicht mehr übereinander urteilen, sondern urteilt lieber dieses, dem Bruder nicht einen Anlass zum Stolpern in den Weg zu legen. Hören wir auf, einander zu richten. In solchen Fragen. Darf man Weihnachten feiern oder nicht? Oder muss man Weihnachten feiern oder nicht? Ja? Hört auf, einander zu richten in solchen Fragen. Und einander zu verachten. Jetzt Verse 13, bis, 13 in der Mitte bis Vers 21. Jetzt betont er die Liebe. Jetzt fordert er auf zur Liebe, zu sorgfältigen Umgang miteinander, und es ist immer, er zeigt, schaut, dass, wie entspricht es denn der Liebe? Lesen wir Vers 13 bis 21. Kann jemand vorlesen, bitte? Vielleicht von 13 weg. Wir lesen 13 einfach nochmal und dafür dann bis 21. Also hier habe ich jetzt meine Glieder ein bisschen umgestellt. Klein a, Liebe steht über Erkenntnis. Vers 13 und 14. Ich sage mal einfach die Gliederung, weil da könnt ihr nachschauen auf euren Blättern, damit klar ist. Ich war nicht zufrieden mit der Gliederung. Also a, Liebe steht über Erkenntnis. Vers 13 und 14. Klein b, nicht verletzen. Vers 15. Klein c, keinen Anlass zu übler Nachrede geben oder zu übler Rede geben. Vers 16. Klein D, auf die wichtigen Dinge konzentriert sein. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 17. Klein E, nicht vergessen, wessen Sklave du bist. Vers 18. Nicht vergessen, wessen Sklave du bist. Oder wessen Sklave wir sind. Klein F, Frieden ins Auge fassen. Nachstreben nach dem, was des Friedens ist. Es geht um den Frieden, Vers 19. Den Frieden nachstreben und ins Auge fassen. Darum geht es. Vers 19a. Klein G, bin ich zu schnell? Geht's. Also den Frieden ins Auge fassen, Vers 19a. Klein G, aufbauen, nicht abbauen. Vers 19, Mitte und Vers 20. Aufbauen, nicht abbauen. Klein H, auf eigene Freiheit verzichten. Vers 21. Auf eigene Freiheit verzichten, auf die eigene Freiheit verzichten, Vers 21, klein h. Was Paulus hier jetzt tut, wie sollen wir jetzt miteinander umgehen? Vers 13, es geht darum, dass wir dem Bruder nicht einen Anstoß zum Stolpern werden. Oder wir wollen ihm nicht einen Stein in den Weg legen, worüber er stolpert, oder einen Strick in den Weg legen, indem er dann gefangen wird. Das heißt, wir wollen nicht, dass er gegen sein Gewissen handeln muss. Das heißt, wenn wir essen gehen, gemeinsam, und dann bestellt ihr kein Wiener Schnitzel, sagt er zu dem Heiden. Oder ist es bei euch Wiener Schnitzel? Heißt es auch so bei euch? Ja. Warum? Dann denkt er sich, was? Der kann Wiener Schnitzel essen. Ja, wenn es der essen kann, dann kann ich es auch. Und dann liest er auch eins, aber mit schlechtem Gewissen. Und du isst es mit gutem Gewissen. Jetzt bist du mitverantwortlich für ihn, dass er gegen sein Gewissen gehandelt hat. Doch. Es ist immer Sünde, gegen das Gewissen zu handeln. Gegen das Gewissen ist ein Maßstab. Und wir dürfen nicht gegen unser Gewissen handeln. Wenn das Gewissen falsch meldet, und ich handle jetzt aber trotzdem gegen mein Gewissen, was ist? Dann fühle ich mich schuldig vor dem Herrn, oder? Jedenfalls für diesen Christen ist es, er fühlt sich schuldig nachher, er weiß genau, er hat was getan, was er eigentlich nicht dürfte. Er hat Schweinefleisch gegessen. Und das Gewissen sagt ihm ganz klar, du darfst aber nicht Schweinefleisch essen. Und was macht er, wenn er das jetzt öfters tut, gegen sein Gewissen handeln, was wird mit seinem Gewissen? Stumpf. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht etwas tun, was unser Gewissen stumpf macht. Wenn wir mehrmals gegen das Gewissen handeln, wird das Gewissen nicht mehr so scharf sein. Dann lernt er, dass es nicht schlimm ist, gegen das Gewissen zu handeln. Und das wär tragisch. Es ist schlimm, gegen das Gewissen zu handeln. Das Schweinefleisch essen ist nicht schlimm, aber das gegen das Gewissen handeln ist schlimm. Und das tut er hier. Er würde gegen sein Gewissen sündigen. Ja, ich weiß, und ich bin, jetzt kommt Vers 14, ich weiß, und ich bin überzeugt im Herrn Jesus, dass nichts in sich selbst unrein ist. Das heißt, ihr Starken, ihr habt schon recht, kein Problem, wir sind uns einig. Wir sind uns einig, dass Schweinefleisch essen erlaubt ist. An sich, oder? An sich ist Schweinefleisch essen erlaubt. Aber schau, was jetzt steht. Nur dem, der etwas für unrein rechnet, ist es unrein. Das wäre die Antwort auf deine Frage. Für ihn ist Schweinefleisch unrein. Warum? Weil er es für unrein achtet vom Gewissen her. Deshalb darf er es nicht essen. Unrein heißt verboten. Er darf Schweinefleisch nicht essen, weil er es als Unreines rechnet. Vers 14, Ende. Nur dem, der etwas für unrein rechnet, ist es unrein. Und wenn jetzt einer im Gewissen so ist, Weihnachten feiern ist ein heidnisches Fest feiern und das ist Sünde, und wenn würde der jetzt Weihnachten feiern, dann sündigt er gegen sein Gewissen. Und das müssen wir verstehen, wenn der nicht Weihnachten feiert. Müssen wir nachempfinden. Ich weiß gar nicht, ob ihr Weihnachten feiert. Ist jetzt nicht. Ich glaube schon, oder? Ja. Aber ich kenne Geschwister, ganz liebe Geschwister. Die sind total überzeugt davon, dass das verboten ist, Weihnachten zu feiern. Also es gibt schon eine Wahrheit. Paulus ist überzeugt, es ist nichts unrein in sich selber. Aber der jetzt es für unrein rechnet, für den ist es unrein. Dann weiter. Vers 15. Also, Vers 13 und 14. Liebe legt dem anderen keinen Stein in den Weg. Oder darum ging es ja. Und wenn du noch so eine wunderbare Erkenntnis hast, die Erkenntnis ist gut, keine Frage. Aber es gibt noch was Höheres als deine Erkenntnis. Und das ist Liebe. Dann handle jetzt nach der Liebe, nicht nach der Erkenntnis. Wenn du alleine bist, kannst du nach deiner Erkenntnis handeln. Aber jetzt hier ihm gegenüber handelst nach der Liebe. Dann Vers 15, nicht verletzen. Wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, dann wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Das dürfen wir nicht. Verdirb nicht den Bruder. Also wir würden tatsächlich den Bruder innerlich entweder zerstören, oder jedenfalls verletzen, verwunden, wenn wir ihn jetzt ermutigen, gegen sein Gewissen zu handeln. Vers 16, lasst also euer Gutes nicht verlästert werden. Euer Gutes, das ist deine gute Erkenntnis, dass du Freiheit hast in Sachen Fleisch essen, lasst dein Gutes nicht Gegenstand einer Lästerrede werden. Denn was passiert? Ja, du isst Schweinefleisch vor ihm und so weiter und behauptest ganz fest, das Schweinefleischessen ist erlaubt. Und was passiert? Die anderen fangen an, schlecht zu reden über dich, weil du Schweinefleisch isst. Und sagt er, du hast jetzt Anlass gegeben. Du, der Starke, hast dem anderen Anlass gegeben zu übler Rede. Lass es, wenn du nach der Liebe wandelst, ist kein Grund da, übel zu reden. Dann verzichte auf das Schweinefleisch. Es geht jetzt um eine vorläufige Regelung. Es muss nicht die nächsten 100 Jahre so sein, dass du auf Schweinefleisch verzichtest, aber solange diese Erkenntnis bei diesen Geschwistern, mit denen du zusammenlebst hier, solange das nie da ist, dann wandle einfach nach der Liebe. Weiter. Denn das Königreich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist ist das Wichtige. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Negatives Reden ist gegen die Grundsätze des Königreiches, aber auch dem anderen einen Anstoß vor die Füße legen, ist auch gegen die Grundsätze des Reiches Gottes. Also nochmal, auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gerechtigkeit heißt Recht leben vor Gott, Heiligkeit. Friede unter Geschwistern. Das ist ganz wichtig, damit das gedeihen kann, das Miteinander, damit sie wachsen können, gedeihen können. Wenn kein Friede da ist unter Geschwistern, ja, wie will denn hier der Herr wirken können unter ihnen? Freude im Geist Gottes. Nicht Spaß, Freude steht hier. Ja. Dann, Vers 18. Denn wer in diesen Dingen Christus leibeigenen Dienst leistet, also Christus dient wie ein Sklave, der ist Gott wohlgefällig und vor den Menschen. Also in diesen Dingen, in Gerechtigkeit dienen wir ihm, in Friede und in Freude. Der ist Gott wohlgefällig und ein Bewährter vor Menschen. Lebe wie ein Sklave Christi. Ja, aber ich darf doch Schweinefleisch essen. Ja, aber als Sklave Christi verzichtest jetzt. Um des Bruders willen. Vers 19. Denn lasst uns also dem Frieden nachstreben. Entschuldigung, lasst uns also nach dem nachstreben, was des Friedens ist, was zum Frieden gehört und was dem Frieden dient. Wir wollen nachjagen, hier wieder dieses Wort nachjagen, was dem Frieden, nach dem, was dem Frieden dient. Ja. Was ist unverständlich vor Menschen bewährt? Leibeigenen Dienst leisten heißt so viel wie einen Sklavendienst leisten Christus gegenüber. Du bist ja ein Sklave Jesu Christi. Du bist noch mehr als ein Sklave, aber in einem gewissen Sinn bist du auch ein Sklave. Du dienst Jesus Christus wie ein Sklave seinem Herrn dient. Das ist hier gemeint. Leibeigenen Dienst, der Dienst eines Leibeigenen, eines Sklaven. Das griechische Wort heißt wieder douloio, also Sklave sein, Leibeigene sein. Dann, Vers 19 in der Mitte. Lasst uns nach dem nachstreben, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es geht darum, dass der Bruder aufgebaut wird, nicht zerstört wird. Und das Werk Gottes ist der Bruder. Der Christ gehört Gott, er ist ein Werk Gottes. Jetzt sollen wir das, was Gott aufgebaut hat, nicht zerstören, den Bruder, sondern wir sollen den Bruder weiter aufbauen. Wir müssen nicht wegen so einer Speisesache, ja, oder Tagesache jetzt einen Streit führen und dadurch dann oder den Bruder jetzt zu einem schlechten Gewissen zu einem Handeln gegen das Gewissen überreden und dann auf diese Weise ihn zerstören, weil er gegen sein Gewissen handeln muss dann. Unsere Aufgabe ist es, aufzubauen und nicht abzubauen. Das entspricht der Liebe. Alles ist rein, jedoch ist es böse für den Menschen, der es mit Anstoß nehmen isst. Wenn er es mit Anstoß nehmen isst, mit einem schlechten Gewissen, dann kommt er zu Fall, dann ist es Sünde für ihn. Deshalb aufbauen, nicht abbauen. Und verzicht auf deine Freiheit, Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen. Auch für dich ist halt kein Fleisch. Ist kein Schweinefleisch, ist kein Opferfleisch. Noch Wein zu trinken, ja, vielleicht gibt es auch da Probleme. Ja. Es ist gut, verzichte auf den Wein. Auch wenn du Freiheit hättest, verzichte darauf. Etwas zu tun, bei dem der Bruder sich stößt oder es ihm zum Fallstrick wird oder er schwach ist. Also der Starke soll dem Schwachen entgegenkommen. Wir merken, der Starke ist die Hauptlösung für das Problem, nicht der Schwache. Der Starke nimmt Rücksicht auf den Schwachen. Er ist die Lösung. Noch irgendetwas zu tun, bei dem der Bruder sich stößt oder es ihm zum Fallstrick wird oder er schwach ist. Das, woran er sich stößt, wäre das, wodurch er ein schlechtes Gewissen bekommen würde. Also er stößt sich dran, dass du Schweinefleisch, er stößt sich dran, du isst Schweinefleisch und er sagt, also gut, dann esse ich auch und jetzt bekommt er das schlechte Gewissen. Das ist hier, darum geht es hier. Also, der Anstoß ist das, was mich, wenn ich der Schwache bin, oder? Der Anstoß für mich ist das, was mich dazu verleitet, gegen mein Gewissen zu handeln. Ich bin der Schwache, oder? Und ich habe jetzt werde ich verleitet durch den anderen, wenn ich jetzt verleitet, Schweinefleisch zu essen. Das ist das, was mich jetzt verleitet, gegen mein Gewissen zu handeln. Das ist das, woran ich jetzt Anstoß und zu Fall komme. Dieser Vers wird oft umgedreht. Wisst ihr, der Vers wird oft anders verwendet. Wisst ihr? Da heißt es dann ja, da stört mich was, ein Bruder. Ja? Und der Bruder ist ein Anstoß für mich. Das ist jetzt aber nicht, es stört mich irgendwas. Ja? Das ist nicht das Thema. Er wird der Bruder, der Schwache, wird ermutigt, das Gleiche zu tun wie der Starke. Weil der Starke es ihm vormacht, sozusagen. Und nicht Rücksicht nimmt auf ihn, oder vielleicht sogar ihn einredet, er soll das auch machen. Nicht Rücksicht nimmt auf ihn, und jetzt handle ich gegen mein Gewissen, ich der Schwache. Jetzt habe ich mich. Das ist das, das ist jetzt der Anstoß für mich, der mich jetzt zum Stolpern bringt und zum Fallen. Und wenn man das jetzt anwendet, also wie eine ganz gute Anwendung ist dieses mit dem Weihnachten. Das verstehen wir alle, oder? Weihnachten feiern. Da passt es genau. Oder? Das ist es wird auch hier erwähnt, oder? Das Tage halten. Die einen Christen sind ganz fest davon überzeugt, das ist so ein heidnisches Fest, und wer da mitmacht, mit den heidnischen Feiern, da mit diesen Bäumen und so weiter, das gefällt dem Herrn nicht. Und der andere sagt, natürlich ist der Ursprung ein heidnisches Fest, das ist klar, aber wir haben Freiheit. Ja, ich habe Freiheit, einen Baum aufzustellen. Ich kann ihn auch im Sommer aufstellen, wenn ich will. Aber ich stelle ihn im Winter auf. Ja? Ich habe Freiheit. Ich muss nicht irgendwie da mich jetzt in ein Gesetz hineinbringen lassen. Normalerweise ist ja gut, wenn ich jetzt dort in dieser Gemeinde wäre und alle sind überzeugt, ja, und ich bin der Einzige, der die Freiheit hat, Weihnachten zu feiern. Wisst ihr, was ich machen muss? Jeder weiß, was ich machen muss. Ich verzichte auf den Baum und ich verzichte auf das Drumherum. Das darf ich. Ich darf tatsächlich verzichten auf das Weihnachtsfest wegen dieser Geschwister. Ich bin der Starke. Ich könnte Weihnachten feiern. Gut, ich kann ja im Geheimen mit den Geschwistern irgendwo, mit den eigenen Kindern da irgendwo, ich kann nach Österreich fahren zu meinen Verwandten und wir feiern dort Weihnachten. Aber versteht ihr? Es gibt immer Wege, sodass die das gar nicht wissen. Ja? Aber ich würde ihn. Das ist aber eine vorläufige, das ist ganz wichtig, das ist eine vorläufige Regelung. Irgendwann müssen wir in die Schrift schauen, müssen wir das Thema aufarbeiten. Ja? Und jetzt schauen wir, jetzt gehen wir das Thema durch, ist es wirklich verboten für einen Christen Weihnachten zu feiern oder nicht? Und jetzt muss man die Schrift untersuchen. Ja? Und vielleicht lösen wir das Problem nicht heute und vielleicht auch nicht nächsten Monat, aber vielleicht in 2 Jahren oder in 3. Vielleicht wird einiges klarer bei Geschwistern.
Das heißt dann, wenn ich feiern in so einem Kreis von Gläubigen, bin ich ein Feigling?
Natürlich, weil einige würden sagen, hey, der Thomas, der feiert auch Weihnachten, dann darf ich auch Weihnachten feiern, weil der feiert. Aber er feiert dann mit schlechtem Gewissen, weil die anderen haben ihn ganz klar gelehrt, schau, du begehst jetzt ein götzendienerisches Fest. Und dann ist er innerlich zerrissen, oder? Ja, aber der Thomas, der feiert es. Das kann ich doch auch feiern. Und es könnte sein, dass er jetzt also gegen sein Gewissen handelt. Es sei denn, er wird überzeugt. Es sei denn, er wird überzeugt aus irgendwelchen Gründen, von der Schrift her. Naja, es geht ja nicht um das Äußere, es geht ja um was anderes. Es geht, und ich muss ja nicht mit dem ganzen Konsum mitmachen und mit all diesen Sachen. Aber hier wäre es gut, über das dann die Christen natürlich diskutieren. Aber solange nicht eine wirkliche Klarheit ist, und die Geschwister, dass dieser Fall irgendwie ungeklärt ist, dann muss ich, es bestehen wirklich 2 Meinungen, dann muss ich als Starker nachgeben und sagen, okay, ich möchte euch nicht dazu verleiten, gegen euer Gewissen Weihnachten zu feiern.
Nee, jetzt ist ja das mit dem Heimlichen schon angesprochen worden, wenn ich das Österreich fahre, dann doch Weihnachten feiern, heimlich.
Heimlich, ja.
Dann besteht auch trotzdem die Gefahr, dass erst irgendwann erfährt und so weiter. Also muss ich mir kein schlechtes Gewissen machen, das heimlich zu tun, bevor ich weiß, ich darf es tun.
Ja gut, normalerweise erfährt das nicht, wenn ich bei meinen Verwandten bin. Außerdem meine Verwandten, die sind nicht gläubig, ist zum Beispiel meine Mutter, ja. Und wenn dich da als Weihnachten feiert, das stört ihn wahrscheinlich gar nicht. Das,
oder zur Grundsätzlichkeit.
Ja, ja.
Wenn ich etwas heimlich tue, was ich.
Ja, wenn ich als Jude heimlich Schweinefleisch esse, ja. Das ist das Gleiche, oder? Wenn ich jetzt als Heidenchrist Schweinefleisch esse, oder? Und der Judenchrist weiß es aber nicht. Kein Problem. Aber jetzt geht es ja darum, ich bin mit ihm zusammen und so, und ich würde ihn jetzt dazu verleiten, dass er gegen sein Gewissen handelt. Und darum geht es. Verleitung, ich verleite den anderen gegen das Gewissen zu handeln. Ja. Da gibt es heiklere Punkte, oder? In Schottland. Christen müssen schwarze Socken tragen. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Jetzt nicht mehr, aber das war damals. David Gooding hat uns erzählt davon. Jetzt waren da welche, die haben die Freiheit, die ziehen weiße Socken an. Oder in Russland, rotes Hemd zur Versammlung. Rotes Hemd beim Versammlungsfest. Das ist ein Frevel. Man darf nicht ein rotes Hemd tragen. Ja? Das hat eine Geschichte natürlich, oder? Aber das habe ich erlebt. In Moldawien war es. Moldawien. Der Bruder hat uns das gesagt. Rotes Hemd ist verboten am Sonntagvormittag. Jetzt, ich habe die Freiheit für ein rotes Hemd. Werde ich jetzt extra ein rotes Hemd anziehen? Natürlich nicht. Verschenkt die roten Hemden. Die Trotzkisten, oder? Trotzki, die Rothemden. Jetzt ist die Frage, um welche Überzeugung hat er?
Ja, das ist gemeint.
Nein, es geht um die Überzeugung, seine persönliche Überzeugung.
Ja, jetzt ist die Frage nicht darin, schade er dem Bruder, das ist ja das Thema, sondern sündigt er dabei, indem er weitergeht von seiner Gemeinde, trotzdem weiter.
Er sündigt nur, wenn er gegen das Gewissen handelt. Die Frage ist deshalb, habe ich gefragt, was ist seine Überzeugung? Ist er überzeugt, er persönlich, dass er Weihnachten feiern darf? Dann hat er sein Gewissen schon umgepolt. Dann kann er natürlich Weihnachten feiern.
Also der Maßstab ist in dem Fall das Gewissen.
Das persönliche Gewissen, genau. Jetzt, irgendwo aber ist die Wahrheit. Ja, was ist jetzt die Wahrheit, oder? Man möchte das herausfinden. Aber das kann sein, dass ich das jetzt im Vorläufig nicht kann, weil vorläufig ist die Sache noch unklar. Aber die Gemeinde lernt und man sollte ja auch darüber sprechen, ja. Ist es jetzt so, dass alle Christen schwarze Socken anziehen sollen oder nicht? Das muss man drüber reden. Oder rote Hemden, darf man das oder nicht? Da muss man dann drüber sprechen und mit der Zeit ändert sich es vielleicht. In 20 Jahren ist es wahrscheinlich in Moldawien kein Problem mehr mit den roten Hemden. Aber das heißt, in der Zwischenzeit ist da noch ein Problem. Die haben wirklich ein schlechtes Gewissen, ein rotes Hemd anzuziehen. Würde ich eins anziehen, dann wird ein anderer ermutigt, auch ein rotes Hemd anzuziehen und bekommt dadurch ein schlechtes Gewissen. Und dann handelt er gegen sein Gewissen. Darum geht es. Es geht um, was man im Gewissen überzeugt ist. Ja? Und dann handelt man. Bitte. Es gibt ja eine
Diktatur der Schlappen.
Ja, aber die Liebe gebietet mir, dass ich dem Schwachen in diesem Punkt jetzt vorläufig entgegenkomme. Irgendwann, die dürfen ja wachsen. Und dürfen wachsen, es gibt hier eine Freiheit in Bezug auf Hemden, ja. Es gibt Freiheit. Aber man muss aber andere Sachen dann auch, ich nehme ein anderes Beispiel, aber das geht jetzt in die andere Richtung. Da sagt einer, ja, ich kann aber auch mit Blue Jeans und mit jeglicher Hosenversammlung gehen. Ja? Jetzt muss ich überlegen, ja, Moment einmal, ist es wirklich so, natürlich, da grundsätzlich, wenn man nichts anderes hat, die Zigeuner gehen mit Blue Jeans in Versammlung, das ist ihre beste Hose, die sie haben. Aber wenn ich eine schöne Hose habe, durch die schöne Kleidung will ich ja zeigen, dass das Fest ein besonders wertvoller, ein besonders wichtiger Anlass ist. Ich gehe ja auch nicht zur Hochzeit mit der Blue Jeans. Normalerweise gehen die Leute nicht mit der Blue Jeans. Heute vielleicht auch schon, ich weiß es. Aber früher, normal war das so, ging man mit schönen Kleidern zur Hochzeit. Aber jetzt merke ich, hier wird unsere Kultur zerstört, oder? Von außen, von Neomarxisten und so weiter. Und jetzt werden wir neu gepolt und jetzt achten wir nicht mehr das als wichtige Versammlung, die Versammlung des Herrn, und sagen, das ist, und jetzt ziehen wir zum Beispiel jetzt irgendeine ganz schlampige Hose an, egal. Ich sage, ich habe die Freiheit. Das ist jetzt ein anderes Thema. Hier geht es dann nicht mehr um Freiheit und Nicht-Freiheit, hier geht es dann um das Thema, was geziemt sich in der Gegenwart Gottes, da muss man dann in die Schrift schauen. Wenn der Priester nicht einmal seine Unterschenkel zeigen durfte, wenn er zum Altar hinaufsteigt vor dem Herrn, dann heißt das was. Hier ist ein besonderes eine Handlung, oder? Eine Handlung in der Gegenwart des Herrn. Und die Jünger am See da in Genezareth, die waren Fischen. Ja, die haben ihre Kleider ausgezogen, das war heiß wahrscheinlich mittlerweile schon geworden am Morgen, oder sie haben gearbeitet und die haben ihre Kleider ausgezogen. Ja? Aber wenn sie dann in die Gegenwart des Herrn kommen, dann ziehen sie sich an. Die haben ja noch das Empfinden, ja? wie man sich benimmt in der Gegenwart Gottes. Der Petrus zieht sich die Kleider an und springt ins Wasser, ja? Weil er weiß, wenn er dann rauskommt beim Herrn, dann möchte er mit angezogen erscheinen, nicht nackt. Also mit der Badehose oder was sie hatten. Ja? Badehose hatten sie nicht, das war das Unterkleid. Ja.
Jetzt, wenn bei uns mal kein Problem ist, ein rotes Hemd anziehen, jetzt bekehrt sich ein Moldawier,
ja,
und dann ist er, kommt am Sonntag oder fallen wir schockiert, da sind ja drei in roten Hemden.
Ja.
Und spricht er die an oder sagt, das ist ja Frevel, und wie handelt man da?
Darüber sprechen. Sein Gewissen ist ja gepolt, falsch gepolt. Jetzt muss man darüber sprechen, und wenn er sich überzeugen lässt, ist kein Problem mehr vorhanden. Wenn er aber so stark ist, ja, in seinem Gewissen, das ist ein schlechtes Gewissen, dass er sich ein schlechtes Gewissen macht, ja, da kommt die Diktatur der Schwachen. Gell? Was mache ich jetzt? Sage ich, also du musst dir entscheiden, sage ich jetzt so, entweder du musst dich entscheiden, bei uns trägt, darf man rote Hemden tragen, wenn du es nicht trägst, wenn du ein schlechtes Gewissen dabei hast, musst du eine andere Versammlung suchen, das wäre ein bisschen lieblos, oder? Dieser Fall, es ist ein spezieller Fall, weil er ist der Einzige und die anderen sind alle. Der Fall hier, da waren viele Judenchristen und viele Heidenchristen. Das ist ein bisschen ein anderer Fall. Ich würde ganz konkret mit ihm reden, und zwar gründlich, und ich würde ihm zeigen, jetzt zeigen wir es von der Schrift her und so weiter, und würde ihm schon helfen. Ich glaube auch, dass das kein großes Problem ist. Aber wenn er käme in den Westen, aber wenn ich nach Moldawien komme, dann könnte das aber sehr wohl ein Problem sein. Denn da ist nicht einer zu überzeugen. Da sind 100 Leute oder 300 Leute zu überzeugen. Und einen zu überzeugen ist leichter als diese 300. Bitte.
Aber dann ist es auch genauso, wie es eine vorläufige Regelung ist, gibt es auch keine grundsätzlich immer gültige Regelung. Weil es könnte ja genauso sein, dass es wirklich wahr ist, dass es nicht gut ist, ein gutes Hemd zu tragen, wenn man es dann automatisch für kommunistische Parteien erkennt und zu allen Gesetzen und so weiter.
Richtig. Es könnte ja irgendeine Botschaft sein an die Leute dadurch. Von daher ja. Also dann auf alle Fälle. Das heißt, wir müssen hier, das ist uns ganz klar, es geht hier um vorläufiges Handeln. Und das vorläufige Handeln ist immer das Handeln nach der Liebe. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe mal irgendwo gebetet und hatte die Hände statt vorne verschränkt, hinten verschränkt. Und dann kommt einer zu mir und hat mich getadelt und gesagt, das ist ja so ungeziemend, was ich hier tue. Ich stehe in der Gegenwart Gottes und habe meine Hände dort hinten. Ich habe gar nicht gewusst, ja, gar nicht gewusst, was ist los und so. Aber dann habe ich, okay, ich habe mir das sagen lassen, ich habe dann nicht lange mit ihm diskutiert, ob das jetzt, wo die Hände sein dürfen, wo nicht und wie. Aber das wär auch völlig fehl am Platz gewesen. Aber für ihn war es sein Gewissen ist auf jeden Fall so gepolt, so beten, das ist ungeziemend vor dem Herrn. Das ist sein Gewissen. Ja? Gut. Wenn jetzt die Hälfte der Gemeinde so und die Hälfte der Gemeinde so denke, das ist ein bisschen einfacher. Ja? Das sind die, die sagen, hinten, man darf die Hände verschränken, der andere darf die Hände nicht verschränken. Dann ist sicher eins klar, irgendwann muss darüber gesprochen werden, aber du kannst nicht alle gleich überzeugen, was jetzt wirklich richtig und was nicht richtig, was geziemend und nicht geziemend ist. Das heißt, dann muss der Starke Rücksicht, dann müssen die Starken Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Wer auch immer jetzt ein Starker und ein Schwacher ist. Also ich meine, dass der so nicht beten kann, dass das der Schwache ist. Ja? Und dann muss ich dann sagen, gut, dann müssen die Brüder, die alle so beten können, müssen sagen, nein, wir verzichten drauf und wir beten nicht so. Dann beten wir anders. Ich mache das auch nicht mehr, wenn es in Russland nicht, in der Ukraine und so. Mache ich nicht. Aber ich war völlig es war für mich völlig gedankenlos. Oder ein Moslem sieht, dass ich meine kleine Bibel in die Hosentasche gesteckt habe. Das war für ihn ein Frevel, oder? die Bibel in die Hosentasche. Das ist, wie kann man ein heiliges Buch da hinstecken? Es gehört dort nicht hin. Und dann habe ich es natürlich rausgenommen. Klar, ich möchte ihm nicht jetzt, ich meine, in dem Fall wollte ich auch nicht den Weg verbauen zu ihm. Ist ja kein Bruder, der Moslem. Aber die Liebe ist, gebietet mir, dass ich vorläufig als Starker auf den Schwachen eingehe und mich nach dem ausrichte. So ist es.
Bitte. Nochmal eine Frage zum Schwachen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass gegen sein Gewissen zu handeln ist Sünde. Wenn er jetzt aber erkennt, dass er wirklich in dieser Sache schwach ist, wird das Gewissen ja nicht von heute auf morgen umgepolt. Es wird er trotzdem weiterhin anschlagen. Er wird also trotzdem weiterhin gegen sein Gewissen handeln, wenn er etwas tut, wovon er theoretisch weiß, dass es richtig ist, aber gefühlsmäßig weiß.
Es wird eine Zeit dauern. Die Zeit muss ich.
Das heißt, in dem Fall ist es noch nicht Sünde, gegen dein Gewissen zu handeln, weil es ein bisschen vielleicht mit anschlagen soll. Erstmal.
Ja, er muss. Erst wenn er wirklich davon überzeugt ist, dann wird das Gewissen nicht melden. Wenn er wirklich überzeugt ist, es ist erlaubt. Wenn der eine überzeugt ist, es ist erlaubt, die Hände, wenn sie dahinter hinten sind, das ist nicht, das ist erlaubt, dann wird das Gewissen nicht mehr melden. Und ja, es geht darum, das Problem ist, dass ein Mensch verführt wird, gegen sein Gewissen handeln zu müssen oder zu handeln, ja, weil er die anderen. Weil die anderen das auch tun. Und darum geht es hier. Es gibt viele Streitfragen unter Christen. Die müssen behandelt werden, muss man darüber sprechen. Manche kann man lösen, bald, manche kann man nicht lösen. Und da muss man dann einfach auch wieder in der Liebe miteinander recht umgehen. Bitte. Wolltest du was sagen?
Ja, es gibt aber auch verschiedene Fragen. Da sagen wir gerade noch, wenn jemand Fleisch hat Leben lang Schweinefleisch gegessen, hat die Pins geschafft. Aber wenn jemand lebenslang Alkohol getrunken hat, das ist ein Unterschied.
Ja. Auf alle Fälle. Ich meine, hier, was Alkohol betrifft, da ist es ja die Frage, dass nach dem, wie viel, oder? Der Herr Jesus hat sehr wenig Alkohol getrunken, aber er hat Alkohol getrunken. Übrigens, wisst ihr, dass die Juden so stark verdünnt haben, den Wein? 2 Drittel Wasser, 1 Drittel Wein. Also mehr als 50-50. Und habe dann noch andere Sachen dazugegeben, haben Honig reingemischt und andere Gewürze reingemischt. Das war ein richtig, man hat den Wein gemischt. Deshalb spricht die Bibel von Wein mischen. Ja. Offenbarung 17, 18. Ja. Da wird der Wein gemischt. Kelch. Und das Alkoholtrinken an sich, das sagt uns ja die Schrift, starkes Getränk und so weiter. Die Schrift hat einige Aussagen über den Alkohol, dass er sehr gefährlich ist, oder? Aber jetzt ist dann die Frage, jetzt gibt es einen Christen, die sagen, absolut trocken, gar nichts, kein einziger Tropfen. Und die anderen sagen, wir haben die Freiheit, auch mal zum Fondue zum Beispiel, wir Schweizer, wir in der Schweiz wohnen, haben die Freiheit, mal zum Fondue ein Schlückchen Weißwein dazu zu trinken. Ja. Und Paulus hat auch dem Timotheus, weil Timotheus hatte Magenprobleme und so, ja gut, ein bisschen Wein mit Wasser vermischt, dort bei Timotheus. Man kann auch pur trinken, aber dann darf die Menge nicht zu viel sein. Und das wäre jetzt genauso ein Fall, oder? Es geht nicht um Unmengen von Alkoholtrinken, es geht nur um ganz kleine Mengen Alkohol mal zu gewissen Anlässen. Das wäre, sagt der Starke, okay, ich nehme jetzt Rücksicht auf den Schwachen. Denn wenn der Schwache mich sieht mit dem Weißwein dort, beim Fondue, dann denkt er sich, dann darf ich ja auch trinken. Ja? Und dann handelt er gegen sein Gewissen, denn er sagt, Christen dürfen keinen Wein trinken. In Amerika. Absolut, Christen dürfen keinen Wein trinken. Und das heißt, der würde gegen sein Gewissen handeln. Muss ich also auf Wein verzichten. Tue ich gerne, kein Problem. Aber das ist auch eine vorläufige Regelung, denn wenn ich jetzt in der Gemeinde zusammenlebe, mit der Zeit lernen wir die Geschwister kennen und der eine oder andere, er stimmt ja eigentlich, ja gut, aber da muss man lernen, mit Wein umzugehen. Manche können gar nicht mit Wein umgehen. Ja. Ich habe Geschwister kennengelernt, ich glaube, es war in der Ukraine, die haben mir gesagt, wenn die nur ein bisschen, die Zigeuner, in Rumänien war es, im Osten, wenn die nur ein bisschen Wein trinken würden, wenn man nur ein bisschen erlauben würde, die saufen sich voll. Die kennen das Maß nicht. Das geht nicht. Wir in Deutschland ist anders, wir sind anders, wir sind ja von der Kultur her anders. Wir Deutschen. Gut, wir müssen schließen hier. Wir können am Abend noch ein bisschen weiter darüber Gedanken machen. Wir beten.